Gestern war es soweit. Der letzte Spieltag der Fußball-Bundesliga. Der Meister stand schon fest, die Absteiger noch nicht wirklich. Das hat sich dann auch geklärt und ist auch nicht so wirklich viel Neues bei rausgekommen. Ich bin heute sehr aufrichtig, dass das Thema, um das heute geht, ich als Bayern-Fan fand diese Saison. Einige sind jetzt schon raus, ne? Jetzt ist rum. Aber ne, so ist es, ich bin ehrlich. War jetzt nicht das Spiel oder die Meisterschaft, die war schon lange klar, aber ich fand es bewegend gestern, dieses Spiel mir anzuschauen und dann auch schön zu sehen, wie Leon Goretzka verabschiedet wurde, wie respektvoll da miteinander umgegangen wurde. Das hat mich irgendwie gefreut, dass es da nicht so um das eigene ging, sondern, aber was ich gestern noch viel prägnanter fand und noch viel mehr, wie soll ich sagen, was mich noch mehr angesprochen hat, war nicht der Fußball an sich und die Bayern oder die Meisterfeier oder der Abstieg, sondern es war ein anderer Abschied. Ein Abschied eines Schiedsrichters. Dennis Aitekin beendet nach 20 Jahren oder 25 Jahren, glaube ich sogar, seine Schiedsrichterkarriere in der Fußball-Bundesliga. Profis sind das, ne? Also die haben richtig, es gibt da Dokumentationen, kann man sich angucken mittlerweile. Spannend, was die alles für Tests absolvieren müssen, ne? Wie fit die sein müssen, körperlich, geistig und so weiter, um das alles klarzukriegen. Und dann ändern sich ja ständig die Regeln, da muss man auch irgendwie mit hinkommen und kommunizieren müssen die ständig. Und Dennis Aitekin, mit ihm verlässt jetzt wirklich ein ganz großer die Fußballbühne. Einer, der richtig Respekt hat, sowohl bei den Spielern als auch bei den Zuschauern, der für etwas steht. Und das war nicht immer so. 2011 wurde er zum schlechtesten Schiedsrichter der Bundesliga gewählt. Ich weiß nicht so genau, wer das wählt, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Vereine, die Spieler haben da schon irgendwie ein Voting. Aber ich glaube nicht, dass es das wirklich offiziell läuft, weil das wäre ein bisschen schräg. Aber es war so. Und dann hat er angefangen, sich zu hinterfragen. Und er hat in einem Interview gesagt, naja, ich glaube, ich habe damals Stärke mit Härte verwechselt. Und die Art und Weise, wie ich mit den Spielern gesprochen habe, die Art und Weise, wie ich kommuniziert habe, das war schwierig. Und ich habe es versucht zu ändern. Ich habe an mir gearbeitet. Hat er deswegen in den darauffolgenden 15 Jahren keine Fehlentscheidungen mehr getroffen? Nein. Ganz ehrlich war er in dem Interview und sagte, in jedem Spiel mache ich als Schiedsrichter Fehler. Es geht gar nicht anders. Die Frage ist, wie gehe ich dann damit um? Er ist einer der wenigen, die sich ganz oft nach Spielen auch zum Interview stellen und auch ehrlich zugeben, wenn sie falsch lagen, dass sie es vielleicht anders machen würden an mancher Situation. Er ist einer, der sich angefangen hat, selbst zu reflektieren, seine Kommunikation zu reflektieren, zu dem, was er entscheidet, zu stehen und das mit einer gewissen Gradlinigkeit, auch mit einem gewissen Standing, mit einem gewissen Selbstverständnis weiterzugeben. Deswegen hat er den Respekt bekommen. Deswegen ist er sowas wie ein Anführer unter den Schiedsrichtern geworden. Also ich lade euch ein, mal so Dokumentationen zu gucken. Das ist ganz cool. Die haben ja alle so eine Bodycam mittlerweile. Das heißt, man sieht dann auch relativ gut in den Bildern, was sie sehen. Und bei den Dokumentationen hört man dann sogar, wie die Schiedsrichter sich über ihr Mikrofon unterhalten und was die so sagen. Das ist ganz spannend, auch in der Art und Weise, wie die mit Spielern sprechen. Richtig schön zu sehen, weil ich muss ehrlich gestehen, ich bin kein Fan von Schiedsrichtern. Die regen mich ständig auf, ja, mit ihren Entscheidungen. Und ich bin leidenschaftlich beim Sport dabei und der Schiedsrichter könnte mir nie vorstellen, Schiedsrichter zu sein. Aber ich habe große Anerkennung für diese Personen, weil sie sich etwas aussetzen, wo eigentlich keiner hin will. Jeder hat immer was gegen die. Alle prügeln auf sie ein, alle wollen was von ihnen. Und du sollst ruhig bleiben, sollst klar bleiben und am besten alles richtig machen. Und weißt eigentlich im Vorfeld schon, das gelingt mir nicht. Wie gehst du damit um? Und jetzt sind wir genau drin in dem Thema, um den es heute nochmal geht, bei David und so der letzte Gottesdienst zu diesem zweiten Staffel David sozusagen, wo es um den Anführer David geht. Ein seiner Markenzeichen, etwas, was ihn ausmacht, ist seine Aufrichtigkeit. Und wir haben eben diesen Psalm gelesen. Und vielleicht habt ihr euch gefragt, warum diesen schönen Lobpsalm, warum hat man diese vorletzten Verse, die da kamen, nicht einfach rausgelassen? Ich hasse die dich hassen. Krass, oder? Also wie er das zum Ausdruck bringt. Aber das ist echt. Das ist ehrlich. Das ist authentisch. Hat keiner behauptet, dass das vielleicht diese Haltung nicht auch ein bisschen zu arg ist? Und dass es vielleicht nicht in Gottes Sinne war, dass er anfängt, andere zu hassen. Das kann gut sein. Aber es ist echt, es zeigt sein Herz, es zeigt seine Haltung, die dabei rauskommt. David war von Herzen aufrichtig. Und ich habe euch die letzten zwei Verse dieses Psalms nochmal mitgebracht, um die ich mich so ein bisschen entlanghangeln werde in meiner Predigt. Da heißt es, durchforsche mich, Gott, sieh mir ins Herz, prüfe meine Wünsche und Gedanken. Und wenn ich in Gefahr bin, mich von dir zu entfernen, dann bring mich zurück auf den Weg zu dir. Aufrichtigkeit. Eine Fähigkeit, eine Eigenschaft von Anführern. Das ist das, weshalb Menschen jemandem folgen. Das ist das, weshalb Dennis Aitken diesen Respekt bekommen hat. Weshalb die Spieler ihm auch Folge geleistet haben an vielen Stellen. Weil sie gemerkt haben, es geht hier nicht darum, dass einer fehlerlos ist, sondern hier ist einer echt. Hier macht es einer mit bestem Wissen und Gewissen. Und er lässt uns Anteil haben an dem, was in ihm vorgeht. Mal ganz ehrlich, es ist auch so, wir wollen keinen Menschen folgen, die einfach nur perfekt sind. Wo die Fassade einfach super glatt ist und alles stimmt und alles passt in ihrem Leben. Also diese Menschen machen auch was mit uns. Ganz oft fangen wir an, uns mit denen zu vergleichen. Und das führt uns eher dazu, dass es uns nicht gut tut, sondern dass was Ungesundes bei uns entsteht, dass Neid entsteht, dass wir meinen, wir müssen die Selbstoptimierung auf die Spitze treiben oder was auch immer. Das kann passieren, dass solche perfekten Erscheinungen das bei uns auslösen. Aber das ist nicht das, was eigentlich gesund für uns ist. Und das ist auch nicht das, was Gott für uns will. Wir werden echt, wir werden ehrlich, wir bekommen Vertrauen im Umfeld von Leuten, die das auch sind. Im Umfeld von Leuten, die aufrichtig sind. Nicht perfekt. Aufrichtigkeit ist eine Herzensangelegenheit. So habe ich das mal überschrieben hier. Aufrichtigkeit ist eine Herzensangelegenheit. David schreibt, sieh mir ins Herz. Sieh mir ins Herz. Und er meint damit nicht den Kardiologen, der kommen soll und gucken soll, ob da alles noch im richtigen Rhythmus schlägt. Das Herz steht im Alten Testament in einem hebräischen Denken für das Zentrum des gesamten Menschen. Das, was den Mensch in seiner Gesamtheit ausmacht, sein Denken und Verstehen, sein Wollen und Entscheiden, seine Motive, sein Gewissen, seine innere Haltung und auch seine Gefühle und Sehnsüchte, klar, die gehören da auch zu. Auch das spielt damit rein. All das ist im Herz. Wir denken manchmal bei Herz, das ist nur so emotional, das ist nur so das, ja, das das Gehirn ausgeschaltet. Nein, das meint David in diesem Fall nicht. Das ist nicht das Bild, was dahinter steht, sondern das, was ganz tief in uns drinsteckt, was uns da letztendlich dazu führt, was wir fühlen, was wir empfinden, wie wir entscheiden, welche Motive uns treiben. Wir würden vielleicht eher Seele sagen an mancher Stelle. Das, was wir nicht fassen können, das, was so da ist und für uns nicht so wirklich greifbar, was auch auf keinem MRT oder irgendwo sichtbar wird und was uns doch ganz tief als Menschen ausmacht. Aufrichtigkeit hat ihren Sitz da, irgendwo in diesem ganz tief drin, in unserem Herz. Was meint Aufrichtigkeit? Ich habe euch mal einen Absatz aus Wikipedia mitgebracht. Aufrichtigkeit bedeutet, sich selbst und anderen gegenüber ehrlich, offen und unverstellt aufzutreten. Sie zeichnet sich dadurch aus, dass Handlungen und Aussagen mit den wahren Überzeugungen und Werten übereinstimmen, ohne Manipulation oder Fassade. Aufrichtige Menschen stehen zu sich selbst, was oft als Ausdruck von Integrität und innerer Stärke verstanden wird. Zu sich selbst stehen. Vielleicht muss ich erst mal wissen, wer bin ich denn eigentlich, um zu sich selbst, um zu mir selbst stehen zu können. Da geht es um Werte, da geht es um Gefühle, ja, also dieses Herz, dazu zu stehen, was da drin auch vor sich geht. Ohne sich zu verstellen, ohne zu manipulieren, zu versuchen, damit irgendwie einen besseren Weg hinzukriegen, indem ich da was sage. Da geht es um Authentizität. Ja, also die Fassade ist weg. Authentisch, so wie du wirklich bist. Da geht es um persönliche Integrität, Übereinstimmung von dem, was ich möchte und dem, was ich tue. Übereinstimmung von dem, wovon ich überzeugt bin und dem, wie ich handle. Also, ich habe euch die Commitment-Karte gezeigt vorhin. Integrität wäre, dass wir das nicht nur unterschreiben und sagen, ja, finde ich gut, sondern dass wir anfangen, danach zu leben und danach zu handeln. Aufrichtigkeit ist mehr als Ehrlichkeit. Manchmal verwechseln wir das. Wir denken manchmal, Aufrichtigkeit, da geht es darum, ich bin jetzt einfach ehrlich, ich sage die Wahrheit. Ja, aber ehrlich ist eben so dieses, es gibt schwarz und weiß, es gibt richtig und falsch, es gibt wahr und unwahr und ich sage jetzt die Wahrheit. Aber die Wahrheit zu sagen, ist noch nicht so wirklich Aufrichtigkeit, es gehört dazu. Aber Aufrichtigkeit ist noch mehr, es ist viel drin, es ist eben auch die Wahrheit zu empfinden, es ist auch ehrlich zu sein zu sich selbst und nicht nur irgendwas auszusprechen. Aufrichtigkeit kommt von aufrecht, nicht von richtig. Auch das verwechseln wir manchmal. Kannst du mir die nächste Folie anmachen? Da habe ich aufgeschrieben, Aufrichtigkeit bedeutet eben nicht Fehlerlosigkeit, sondern die Bereitschaft, sich von Gott ehrlich anschauen zu lassen. Wir denken oft, Aufrichtigkeit, das muss alles richtig sein. Und wir tun uns vielleicht in unserer Gesellschaft auch schwer damit, weil es manchmal so gelebt wird, zu sagen, du darfst es nur dann zeigen, du darfst nur dann aufrecht dazu stehen, wenn alles korrekt ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, in meinem Leben ist nicht alles korrekt. Und es läuft nicht immer alles richtig. Und ich habe nicht immer die reinen Motive. Und meine Gefühle sind auch nicht immer so, dass ich sagen würde, ja, das ist alles total integer immer. Mit dem, was ich eigentlich möchte und wünsche und mit dem, wofür ich stehe und was ich spreche. Und dann gucke ich in mein eigenes Leben und meine eigenen Emotionen, in die Dinge, die sich in meinem Herzen so regen. Und dann gibt es doch immer mal wieder den Augenblick, wo ich merke, boah, das ist so ein bisschen in Unwucht geraten. Das ist nicht so ganz in der Balance. Vielleicht kennst du das auch. Aber Aufrichtigkeit geht gar nicht darum, dass alles perfekt sein muss. Dass du immer die richtigen Motive hast. Immer die reinen Gedanken und die besten Gefühle. Und auch wenn der Anspruch, den Jesus uns vorgelebt hat, ein echt hoher ist, wo er sagt, folge mir nach, liebe deine Feinde, mach all diese Dinge. So wusste er doch ganz genau, dass wir es nicht hinkriegen. Wir kriegen es nicht hin. Ich komme später nochmal auf diesen Punkt zurück. Aber das ist dieser Punkt. Es geht bei Aufrichtigkeit nicht um richtig. Ich weiß nicht, ob das, was David hier in diesem Psalm gebetet hat, ob Gott das alles unterschreiben würde. Trotzdem steht es in der Bibel drin. Trotzdem hat Gott dafür gesorgt, dass dieser Psalm irgendwie auch abgedruckt wurde und wir den immer noch lesen können. Warum? Weil es darum geht, dass jedes Wort richtig ist? Oder weil es darum geht, dass da jemand aufrichtig ist, Gott gegenüber? Dass jemand da eine Bereitschaft hat dazu, dass Gott ihn ehrlich anschauen darf? In diesen letzten beiden Versen kommen drei Einladungen vor. Einladungen, die David ausspricht, Gott gegenüber. Erlaubnisse, könnte man auch sagen. David erlaubt Gott, mit ihm etwas zu machen. Und das sind die drei Schlagworte, die ich euch mitgebracht habe, um so ein bisschen das zu gliedern, wo ich dachte, vielleicht können wir ein bisschen was davon lernen, von diesen drei Schlagwörtern, wie Aufrichtigkeit in unser Leben hineinkommen kann. Das erste Schlagwort, was ich mitgebracht habe, ist: Erforsche mich. Erforsche mich. Sieh mir ins Herz. Dieses Erforschen ist tatsächlich ein Durchforsche mich bis zum Grund. Dring bis in die tiefsten Tiefen vor. Bis dahin, wo ich selber gar nicht komme. David ist sich darüber bewusst, dass es da Bereiche gibt in seinem Leben, auf die er selbst nicht wirklich Zugriff hat. Aber Gott gibt im Buch Jeremia so eine schöne Stelle. Jeremia 17 steht, die habe ich auswendig gelernt. Ich musste im Studium 300 Bibelverse auswendig lernen. Ich fand die so gut, die habe ich auswendig gelernt. Es ist das Herz ein trotzig und verzagt Ding. Wer kann es ergründen? Ein richtig schöner Vers. Unser Herz ist ein trotziges und verzagtes Ding. Wer kann es ergründen? Und ganz ehrlich, ich bin überfordert mit meinem Herz, immer wieder. Weiß nicht, vielleicht kennst du das auch. Mit den Regungen, mit den Dingen, die da irgendwo vorkommen und manchmal weißt du gar nicht genau, wo sie herkommen. Ich verstehe das Ding nicht. Ich verstehe mich manchmal nicht. Aber das Schöne ist, dass in diesem Jeremia-Buch gleich die Antwort im nächsten Vers kommt, weil Gott ist der, der das sagt. Und er sagt, ich kann es ergründen. Und David betet das. Du hast mich erschaffen. Du hast mich gemacht, schon bevor alles war. Du kennst mich ganz genau. Das ist Teil dieses Psalms. Kein anderer Mensch, und ich bin davon überzeugt, auch kein noch so guter Psychotherapeut, kommt bis in die tiefsten Tiefen deines Herzens. Das heißt nicht, dass du da nicht hingehen sollst. Das ist wertvoll, das ist hilfreich. Mach das gerne, arbeite dran. Aber nimm Jesus mit. Nimm ihn mit hinein in diesen Prozess. Und dann, das ist das, was ich da so ein bisschen drunter geschrieben habe, gib ihm die Erlaubnis. Erlaube Gott, dir ganz nah zu kommen und dich zu erkennen. Das ist eine Entscheidung. Ja, natürlich haben wir gelesen, Gott, du siehst alles. Egal, wo ich hinfliehe, du wirst mich finden. Ich kann dir nicht entfliehen. Und wenn ich es noch versuche, so zu verstecken, so bist du doch da, schreibt David alles. Und trotzdem sagt er danach, erforsche mich. Ich erlaube dir, mir noch ein Stück näher zu kommen. Nicht nur zu wissen, wo ich bin, nicht nur zu wissen, was sich regt, sondern mir ganz nah zu sein, dass da etwas passiert in unserem Miteinander. Ich glaube, darum geht es bei diesem Erforsche mich. Es geht nicht darum, dass Gott alles weiß. Er weiß es. Er weiß es besser als wir selbst. Davon bin ich überzeugt. Sondern es geht darum, dass da eine Interaktion stattfindet bei diesem Erforsche mich. Dass er mir so nahe kommt, dass ich was davon mitkriege, wenn er da am Forschen ist in meinem Herz, in meinen tiefsten Tiefen. Wie ist denn unser Herz geprägt? Was prägt denn unser Herz? Und da gibt es natürlich ganz viele Dinge, viele, die wir gar nicht kennen. Ne? Unsere Kindheit spielt immer eine große Rolle von dem, was uns prägt. So die ersten 3 Jahre, auch so Thema Vertrauen, Urvertrauen oder Nichtvertrauen. Also entwicklungspsychologisch könnt ihr euch da ganz viele Dinge angucken, wie wir geprägt sind. Der Priester und Schriftsteller Heinrich Spähmann, der hat gesagt, was wir vor Augen haben, das prägt uns. Das, was wir vor Augen haben, das prägt uns. Wir werden dahin verwandelt, wohin wir schauen. So ist es. Im Kleinkindalter ganz normal. Du hast keine andere Wahl. Du schaust dir deine Eltern an, du siehst, was um dich herum passiert und das prägt dich. Das nimmst du mit. Du entscheidest es gar nicht einfach so. Es ist einfach da. Aber das hört damit nicht auf. Sondern das passiert mit unserem Herz, mit unserer Seele immer weiter. Dahin, wo wir schauen, das prägt uns. Frank hat uns am Anfang damit reingenommen, zu sagen, auf was schauen wir? Krisen, Kriege, Katastrophen? Das, was uns präsentiert wird den ganzen Tag? Oder gibt es da noch mehr? Gibt es da doch auch noch die positiven Dinge, die wir manchmal einfach echt aus dem Blick verlieren? Und dann wundern, dass in unserer Gesellschaft Ängste immer mehr Gewicht bekommen. Angststörungen immer mehr werden. Depressionen immer mehr werden. Dominik Klenk hat gesagt, Krise, Kriege, Katastrophen, das ist die Hintergrundbeleuchtung unserer Zeit. Das ist da. Und wenn wir uns den Blick darauf lenken, wenn wir da hängen bleiben, dann macht das was mit uns. Dann löst es etwas aus. Vielleicht ist unser Blick aber auch immer nur bei den anderen. Bei den anderen, die scheinbar alles so gut hinbekommen. Die scheinbar ihr Leben, wo so flüssig läuft, die all das nicht haben, all diese Kämpfe, die in unserem Innern stattfinden. Und wir meinen dann, das sind die äußeren Umstände. Und ich bin aufrichtig heute, ich ertappe mich da selber immer dabei. Wenn das Problem doch gelöst wäre, wenn diese Sorge nicht da wäre, dann... Aber es stimmt nicht. Das ist nicht der Grund. Oder es ist der Mangel, auf den wir blicken. Das, was uns fehlt. Das, was wir gerne noch hätten. Wenn das noch da wäre, dann wäre doch alles super, oder? Diese Selbstoptimierung über mehr, das eigene. Die Augen sind das Tor der Seele, sozusagen Schleusen. Und was wir einlassen mit unseren Augen, das prägt unsere Wirklichkeit. Zu dem werden wir, ob wir es wollen oder nicht. Erlaube Gott, dir ganz nah zu kommen und dich zu erkennen. Weil was passiert, wenn Gott dir ganz nah kommt? Dann werden all diese Dinge, die wir mit unseren Augen sehen, die scheinbar so hell leuchten und wir gar nicht anders können, als drauf zu gucken, die werden auf einmal ganz blass. Weil wenn Gott dir ganz nah kommt, dann wird das andere alles ganz klein, weil Gott so groß ist. Es geht gar nicht anders. Erlaube Gott, dich zu erforschen und du wirst Gott erkennen. Du wirst ihn wahrnehmen, wie er ist. Du wirst ihn sehen. Und vielleicht auch dich sehen. Lass dich berühren von ihm. Der Soziologe, den ich sehr schätze, Hartmut Rosa, vielleicht habt ihr von dem schon was gehört, lohnt sich zu lesen. Der hat so bekannt geworden eigentlich durch seine Resonanztheorie. Er sagte, Resonanz ist das, was uns als Menschen eigentlich ausmacht. Das, was uns auch lebendig macht und das, was wir brauchen. Und er sagte, wir verlieren es mehr und mehr. Was bedeutet Resonanz? Drei Schlagworten, etwas berührt dich wirklich. Ich lasse mich von etwas wirklich berühren. Es löst etwas in mir aus. Dann antworte ich darauf. Und wenn es zwei Menschen sind, dann würde man sagen, beide Seiten gehen verändert aus dieser Beziehung hervor. Wenn es Gott ist, könnte man sagen, und dann gibt es wieder was Neues, was mich berührt, weil ich verändert unterwegs bin. Resonanz, da kommt was ins Schwingen. Da schwingt etwas, da wird etwas lebendig. Und er würde sagen, wir sind Resonanzkörper, wir sind dazu geschaffen, zu antworten auf etwas, in Schwingung zu geraten. Und ich glaube, Gott möchte uns zum Schwingen bringen. Er möchte uns berühren, er möchte etwas anrühren. Und ich glaube, das ist das, was David so besonders macht. Als Anführer, als Mensch allgemein, das später auf einem Grabstein steht, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Weil er immer die reinen Motive hatte? Weil er immer alles richtig gemacht hat? Nee. Aber weil er es zugelassen hat, dass Gott ihm ganz nahe kommt. Weil er sich zugelassen hat, dass Gott ihn ganz tief in seinem Innern berühren darf und dann was ins Schwingen kommt. Und weil er den Arsch in der Hose hatte, darauf zu reagieren. Konsequenzen daraus zu ziehen und diesem Gott zu vertrauen. Resonanz braucht Aufrichtigkeit. Damit da was ins Schwingen kommt, dafür muss ich echt sein, ehrlich sein, mein Herz aufmachen. Resonanz braucht nicht Selbstinszenierung, sondern Aufrichtigkeit. Resonanz braucht Ansprechbarkeit. Ich muss bereit sein, auf Empfang zu gehen, dass da was ins Schwingen kommen kann. Sich angesprochen werde und reagieren kann, antworten kann darauf. Aber, das sagt Hartmut Rosa auch, diese Resonanz ist nicht verfügbar. Das hätten wir so gerne. Dass es uns verfügbar ist, dass wir kontrollieren, wann das passiert. Das hätten wir auch so gerne. Wir gehen in den Gottesdienst und dann die Predigt oder der Lobpreis und dann werde ich berührt und dann schwingt was und dann antworte ich drauf. Und ja, das passiert. Häufiger als man denkt und das ist großartig. Aber auch das ist kein Automat, wo ich oben was reinwerfe und dann kommt unten was raus. Jetzt habe ich mich doch einmal hingesetzt und die Bibel gelesen. Und es hat mir so gar nichts gesagt. Es ist nicht verfügbar für uns. Wir können dieses Berührtwerden, diese Resonanz nicht produzieren oder kontrollieren. Wir müssen es loslassen. Wir werden verletzlich in diesem Augenblick. Aber nur da, wo ich meine Mauern, meine Kontrollmauern mal aufmache, nur da kann Gott wirklich ganz nah reinkommen. Das ist der Schlüssel für das Berührtwerden. Und David macht es. Und auch David braucht immer wieder diese Situationen, wo es ihn auf die Knie zwingt. Ist so. Wir auch. Vielleicht liegt das an uns Menschen. David braucht diese Höhlenerfahrungen, die wir uns die letzten Wochen angeguckt haben, wo er auf der Flucht ist, wo er alleine ist, wo er nicht weiß, wie es weitergeht, wo er umherirrt. Das sind wichtige Lektionen, glaube ich, in seinem Leben als Anführer, als späterer König, um berührbar zu bleiben, um offen zu bleiben, dass Gott ganz nahe kommen kann und ihn erkennen kann. Daraus zieht er seine Kraft. Daraus zieht er seine Stärke. Daraus wird er aufrichtig und muss sich nicht verbiegen. Das Ich wird am Du. Kennt ihr vielleicht diesen schönen Satz? Ne? Der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber hat das gesagt. Das Ich wird am Du. Und genau so ist es. Wir werden geprägt von unserem Gegenüber, ob wir es wollen oder nicht. Die Frage, wer ist unser Gegenüber? Die anderen? Meine Wunschvorstellungen, irgendeine Ideologien oder ist es Gott? Der mich wirklich kennt. Der wirklich ganz tief reinkommt. Der mich erschaffen hat. Darf er derjenige sein, der mich zu seinem Gegenüber macht und an dem ich echt werde, an dem ich aufgerichtet werde. Der zweite Gedanke heißt, prüfe mich. Erforsche mich, prüf mich. Prüf, wie ich es meine, sagt David. Prüf meine Gedanken, prüf meine Gefühle. Oh, Prüfung, ne? Das ist so, okay, erforsche mich. Und das war jetzt ja auch noch ganz nett mit diesem, okay, Gott ganz nah und der nimmt mich so an und er liebt mich und ich bin unendlich geliebt, haben wir ja von Nina Hagen schon gehört heute Morgen. Das sind total positive Sachen, aber prüfe mich? Jetzt wird es wieder anstrengend, oder? Ich mag das gar nicht. Ich stelle mir immer die Frage, was hat das Gegenüber für ein Recht, mich zu prüfen? Aber es geht hier nicht um eine Prüfung, wie wir die oft kennen. Es geht hier nicht um eine Wissensabfrage. Ja, wir sind so geprägt und so erzogen. Prüfung heißt, ich habe mir irgendwas in mein Wissen geeignet, ich habe die richtigen Antworten und die werden jetzt abgefragt. Und jetzt muss ich die richtigen Antworten bringen und dann habe ich die Prüfung bestanden. Das ist nicht das Konzept, was hier beschrieben ist. Das hebräische Wort heißt hier Bahan. Und das meint eher erproben. Testen. Prüf mich im Sinne von, lass es uns testen miteinander, ob das, was da in mir drin ist, Bestand hat. Ob das okay ist oder nicht. Das ist ein Begriff, der kommt aus der Metallherstellung, aus der Metallprüfung. Also Gold und Silber wird sozusagen im Feuer geprüft. Die Reinheit dieses Edelmetalls wird im Feuer sichtbar gemacht, weil dann der ganze Mist, der da drin schwimmt, an die Oberfläche kommt und abgeschöpft werden kann. Und man sieht, wie gut, wie rein ist dieser Goldklumpen wirklich. Daher kommt dieser Begriff. Es geht hier nicht um Wissensabfrage, sondern es geht um das Gehalt. Es geht darum, ob das, was du von deinem Glauben her möchtest, ob das, wo du sagst, ich möchte Jesus nachfolgen, ob da wirklich, ich sage jetzt mal so, das Potenzial dafür in dir steckt. Oder ob da ganz viel Zeug noch mit drumherum ist, was dich davon abhält, dass dieses Potenzial zur Entfaltung kommt. Das Gold ist da. Das hat Gott in dich hineingelegt, als er dich erschaffen hat. Das Gold ist schon da. Aber vielleicht ist da noch ganz viel anderes, was irgendwie da reinwurstelt. Und bei Prüf mich geht es darum, das ans Licht zu bringen. Unangenehm. Echt unangenehm. Ja, also ich glaube, wenn Gold Gefühle hätte, würde er auch sagen, oh, können wir das mit diesem flüssig machen und mit diesem Schmelzzeug da, können wir das uns nicht sparen? Das ist unangenehm. Ja, mag sein, es ist unangenehm. Ich versuche aufrichtig zu sein. Ich habe nicht mehr zu diesem Punkt auf meinem Zettel stehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Ich weiß nicht so genau, wie dieses Prüfen wirklich abläuft. Der Satz, den ich drunter geschrieben habe, erlaube Gott, Fragen zu stellen und deine Motive offen zu legen. Also vielleicht wieder von dem Bild der Resonanz. Ne? Das erste ist, lass dich berühren. Lass Gott tief rein und lass dich berühren. Und das zweite wäre vielleicht eher dieses Prüfen mich, dieses Antworte darauf. Hab keine Angst vor ihm. Zieh dich nicht zurück. Lass es zu, dass die Dinge ans Licht kommen. Das braucht Vertrauen. Und ohne Vertrauen wird das nichts. Ohne Vertrauen wirst du zumachen. Ohne Vertrauen wirst du nicht zu dieser Prüfung antreten. Und das ist eine, die können wir auch nicht produzieren. Ich glaube, es braucht diese Berührtwerden-Erfahrung vorher. Dass du spürst, wie es warm wird in deinem Herz. Dass du spürst, wie ehrlich Gott ist. Dass du ihn erkennst, wie er es gut mit dir meint. Und dann bist du vielleicht auch bereit zu sagen, und ich lasse die Fragen jetzt zu. Und ich reagiere ganz echt darauf. Prüf mich. Erlaube Gott, Fragen zu stellen und deine Motive offen zu legen. Und der dritte und letzte Gedanke, leite mich. David schreibt, leite mich, führe mich und bring mich zurück auf den Weg zu dir. Leite mich auf ewigen Weg, so heißt es in einer anderen Übersetzung. Leite mich. Gottes Ziel ist es nämlich nicht, dich bloßzustellen. Gottes Ziel in diesem Prozess ist es nicht, dich zu beschämen mit dem, was vielleicht zum Vorschein kommt, wenn du Gott ganz nah ranlässt, wenn du ihn prüfen lässt, wenn du ihn das Edelmetall schmelzen lässt, was in dir liegt und all die Dinge zum Vorschein kommen, die du am liebsten gar nicht hättest, aber die einfach da sind. Sondern sein Ziel ist es, wiederherzustellen. Sein Ziel ist es, heil zu machen. Wir haben oft das Gefühl, wir müssen für Gott perfekt und fehlerfrei sein. Aber ganz ehrlich, wir sind es nicht. Und es ist, ja, vielleicht fühlt es sich für uns wie ein Makel an, wenn da in diesem Prozess, in dieser Gegenwart Gottes, in dieser ganz intimen Beziehung was zum Vorschein kommt. Wenn er dich aufmerksam macht auf etwas, wo du merkst, da läuft was schief. Das sollte ich nicht tun. Da regt sich was in mir, was nicht gut ist. Ich neige dann auch dazu, wenn ich sowas merke in meinem Leben, mich irgendwie zurückzuziehen. Das Gefühl, aber ich krieg's nicht hin. Ich kann's nicht. Bin zu schlecht. Es reicht nicht. Ja, so Lügen, die immer wieder kommen, das ganze Leben lang. Es reicht nicht, du bist nicht genug. Aber das ist nicht von Gott. Das ist nicht das, was er sagt. Ganz im Gegenteil. Er weiß, dass es nicht reicht. Weil sonst hätte er nicht auf diese Welt kommen müssen. Jesus hätte nicht Mensch werden müssen. Jesus hätte nicht am Kreuz von Golgatha sterben müssen, wenn wir es allein hinkriegen würden. Wenn es irgendeinen gäbe von uns oder in dieser Menschheit von Anfang an, wenn es irgendeinen gäbe, der es geschafft hätte, rein im Gottes Sinne zu sein, ohne dass Jesus kommt, dann hätte er nicht kommen brauchen. Dann wäre es ja möglich. Aber so ist es nicht. Keiner. Und deswegen ist Jesus da. Deswegen kam er in diese Welt hinein. Für all das, was da sichtbar wird. Der Punkt ist aber, es muss sichtbar werden, damit wir es ans Kreuz tun können. Natürlich können wir sagen, naja gut, ja, Jesus ist für alle Sünden gestorben, das ist doch prima, dann lasse ich diese Dinge, die mich von Gott irgendwie trennen, die da, der Schlabatzel, der da irgendwie in meinem Herz noch drin ist, die lasse ich mal ganz tief unten drin und wenn ich dann mal sterbe irgendwann und in die Ewigkeit komme, dann ist das alles weg und dann ist doch alles gut. Jo, also wie gesagt, wie der Prozess so ganz genau ablaufen wird, dass wir in die Ewigkeit kommen, ich weiß es nicht. Hab da so ein bisschen eine Ahnung von dem, was die Bibel uns erzählt, aber so hundertprozentig weiß ich es nicht, wie diese Läuterung, da kommt das ja auch vor dann, ne? Wie dieses Reinmachen dann aussieht. Ich wünsche es uns allen, dass es genauso ist, dass all das, was noch irgendwo da ganz unten ist, keine Rolle spielt und wir da sind. Und dieses Vertrauen habe ich auch. Aber Jesus hat auch deutlich gemacht, die Ewigkeit fängt nicht erst irgendwann an, wenn du tot bist. Jesus hat auch deutlich gemacht, dieses Leben hier ist schon der Beginn. Da fehlt noch manches. Da erleben wir noch manchen Mangel. Da ist gerade in den äußeren Umständen noch manches, was nicht erlöst ist und Erlösung braucht. Aber in dir drin, in diesem Herz, da fange ich dieses neue, ewige Leben schon an. Das will ich lebendig machen. Da will ich hinein mit meinem Heiligen Geist. Da will ich leben und dieses Gold zum Vorschein bringen. Und da sind wir gefragt zu sagen, lass ich es zum Vorschein bringen, damit es gereinigt werden kann? Lass ich es zu? Erlaube ich Gott, ganz tief hineinzukommen? Ah ja, da auch ein Satz dazu zum Leite mich. Erlaube Gott, dich zu korrigieren und neu auszurichten. Da steht nichts von Tadel, da steht nichts von Beschämung oder Bloßstellung, da steht nichts von Niederlage. Meine Erfahrung ist allerdings schon, wenn ich das zulasse, ende ich auf meinen Knien. Wenn ich diesen Prozess zulasse, dass Gott ganz nahe kommt, dass er prüfen darf, dass ich bereit bin, mich von ihm neu ausrichten zu lassen, dann ende ich für gewöhnlich auf meinen Knien. Meistens nicht vor Beschämung, sondern vor Ehrfurcht. Vor Ehrfurcht vor seiner Größe, vor Ehrfurcht vor seiner Liebe. Ehrfurcht davor, dass er mich tatsächlich sieht und ich es wahrnehmen darf, ich es spüren darf, dass da etwas in mir zum Schwingen kommt. Und ich erleben darf, dass es so viel größer ist, als all das, was ich mir ausmalen kann, als all das, was ich irgendwie meine, was es sein müsste. Und so habe ich die letzte Folie mitgebracht. Aufrichtigkeit, erlaube Gott, dich aufzurichten. Vielleicht ist das die Zusammenfassung dieser Predigt. Erlaube Gott, dich aufzurichten. Das möchte er. Ich laufe immer so, die Beate, die sehe ich schon, meine alte Physiotherapeutin, die guckt mich schon an und die sieht hier meine Verkürzungen und mein Hals, der nach vorne geht. Und ich müsste mal wieder so richtig aufgerichtet werden, dass ich gerade stehe und ein paar Übungen machen. Ja, manchmal sagt unsere Körperhaltung auch was über unser Innenleben aus. Das mag auch so sein. Aber Gott möchte nicht nur unsere Rückenmuskulatur aufrichten. Er möchte dich aufrichten, so wie du bist, dass du dich nicht verbiegen musst. Dass du nicht das Gefühl hast, du musst in dieser Welt irgendwie dich durchschlängeln, um irgendwie durchzukommen, sondern er sagt, vertrau mir, geh mit mir, dann darfst du sein, wer du bist, mit all den Dingen, die da sind, mit all den Emotionen, die dich ausmachen. Ich habe es ganz am Anfang gesungen, dieses Gottesdienst. Egal, wie ich mich fühle, ich finde mich in dir. Da geht es gar nicht so sehr um Emotionen. Da geht es eher um unser Sein, um unser Selbstbild, wer wir sind, wen wir sehen, wenn wir in den Spiegel gucken, was sich da regt, wenn wir an uns denken. Und ich glaube, es braucht vielleicht ein ganzes Leben lang, um zu verstehen, dass du wirklich ein geliebtes Kind Gottes bist, der dich bedingungslos annimmt. Das heißt nicht, dass du einfach die Füße hochlegst und sagst, ja, dann ist es so. Sondern ich glaube, es ist Arbeit, dahin zu kommen. Es ist wirklich Arbeit, dahin zu kommen, das so wahrzunehmen und das so für sich anzunehmen. Das ist eine andere Art von Arbeit. Es ist nicht die Arbeit mit, jetzt strenge ich mich noch ein bisschen mehr an, jetzt mache ich alles noch ein bisschen besser, jetzt mache ich keine Fehler mehr, sondern das ist eher die Arbeit, jetzt lasse ich ihn noch ein bisschen tiefer rein. Jetzt erlaube ich ihm noch ein bisschen tiefer vorzudringen. Ich halte es aus, ihn anzusehen und dass er mich ansieht. Ohne vor Angst und Scham mich zu verstecken. Das ist die Arbeit, zu der Jesus uns ruft. Und das ist das, was David zulässt in seinem Leben. Das ist die Erfahrung, die er macht, weshalb er ein großer Anführer ist, dem die Menschen gerne folgen, weil sie sehen, wie er aufgerichtet wird. Nicht aus eigener Kraft, sondern weil Gott es für ihn tut. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um aufzurichten. Danke dir, dass wir nicht aufrecht gehen vor eigenem Stolz, vor dem, was wir leisten, sondern weil du uns hältst, weil du uns den Rücken stärkst. Weil du der bist, in dessen Namen wir dieses Leben leben dürfen. Und ich danke dir, dass es keine Prüfung, dass es keine Herausforderung, dass es keine Tiefe gibt, in der du nicht dabei bist. Und ich danke dir, dass wir noch nicht am Ende sind mit diesem Weg. Und dass es da noch so viel zu entdecken gibt. Bei uns und bei dir. Deswegen lade ich dich ein, Herr. Erforsch mich. Prüf mich. Und leite mich. Amen. Vielleicht nutze diese Zeit jetzt des Lobpreises, um ganz aufrichtig vor Gott zu stehen. Du darfst auch gerne für dich beten lassen. Benny und Magda sind da, die beten gern persönlich für dich und sprechen dir einen persönlichen Segen zu.